nah am Wasser gebaut. Vielleicht haben Sie den Spruch ja mal gehört. Mensch, der ist aber nah am Wasser gebaut. Mensch, die ist aber nah am Wasser gebaut. Ein sehr emotionaler Mensch, dem schnell die Tränen kommen. Vielleicht können Sie sich damit selbst identifizieren. Ich muss sagen, ich bin eher ein Mensch, der Emotionen nicht so gerne rauslässt, eher für sich behält. Ja, manche Menschen scheinen emotionaler zu sein als andere, hat man den Eindruck. Manche sind nah am Wasser gebaut und manche eher nicht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann muss man feststellen, wir sind alles Menschen, die Emotionen haben, starke Emotionen. Und diese Emotionen beeinflussen uns auch in einer sehr bedeutenden Art und Weise. Und so stellt sich mir die Frage, was ist es letztendlich, was uns bestimmt? Was ist es, was mich bestimmt, was mich bewegt und was dich, sie oder euch bewegt? Und wenn ich nun über dieses Thema spreche, möchte ich das anhand einer Geschichte im Leben von Jesus tun. Es gibt ja im Judentum verschiedene Pilgerfeste. Und das bedeutet, dass an diesen besonderen Festtagen die Juden, soweit es ihnen möglich ist, alle nach Jerusalem pilgern, um dort gemeinsam das Fest zu feiern. Eins dieser Feste ist das Laubhüttenfest. Und so war es in dieser Situation so, dass sich die Menschen aufmachten nach Jerusalem, um das Fest zu feiern, und dann fragten Jesu leibliche Brüder ihn: Jesus, wir gehen zum Laubhüttenfest, möchtest du nicht mit uns mitkommen nach Jerusalem? Und Jesus sagt, nein, ich will nicht mitkommen nach Jerusalem, weil dort sind Menschen, die sind mir nicht freundlich gesonnen. Die wollen mich sogar umbringen und das ist viel zu gefährlich. Ich gehe nicht nach Jerusalem. Und seine Brüder waren etwas verwundert und dachten sich, Leute wollen dich umbringen, dich, Jesus? Ach komm, du siehst das doch alles viel zu eng. Ist doch alles nicht so schlimm dort in Jerusalem. Ist doch alles ganz super. Aber nun gut, wenn du nicht mit willst, dann gehen wir halt ohne dich. Und dann sind die Brüder aufgebrochen. Jesus blieb zurück. Hat er noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht und dann wollte er irgendwie doch zu diesem Fest gehen. Aber er hat es dann anders gemacht. Er ist heimlich nach Jerusalem, alleine nach Jerusalem gegangen und hat sich dort unter die Menge gemischt. Wurde dort nicht erkannt und hat mitbekommen, wie die Menschen sich über ihn unterhalten haben. So, kennst du schon diesen Jesus aus Nazareth? Hast du gehört, was der für großartige Dinge getan hat? Ich habe gehört, der kommt vielleicht nach Jerusalem. Was hältst du denn von diesem Jesus? Ist das etwa der versprochene Messias oder ist das ein Betrüger? Und so haben sich die Menschen über Jesus unterhalten und er hat das mitbekommen und hat dann doch das Bedürfnis verspürt, sich dazu auch zu äußern. Und hat es letztendlich aber in einer sehr offenen Art und Weise getan. Denn er ist in den Mittelpunkt von Jerusalem gegangen, er ist in den Tempel gegangen, er hat sich dort aufgestellt und dort eine Rede gehalten, in der er manches richtiggestellt hat, in der er den Menschen manches erzählt hat. Und diese Rede hat viele Menschen bewegt. Sehr viele waren fasziniert von Jesus. So heißt es in Johannes 7, in Vers 31. Viele von den Menschen im Tempel glaubten an ihn, an Jesus. Denn, so sagten sie, würde man von Christus mehr Wunder erwarten, als dieser Mann sie getan hat. Also viele Menschen haben gesehen, dass Jesus sehr besonders ist, dass er große Wunder tut. Und sie haben gesagt, wenn der solche große Wunder tut, dann muss er wirklich der versprochene Retter sein. Viele Menschen waren von ihm fasziniert, aber manche waren auch empört. Denn Jesus hat auch vieles kritisiert. Er hat die Machthaber kritisiert, er hat auch viele fromme Leute kritisiert für ihre Art, wie sie ihren Glauben leben. Und das kam bei denen nicht gut an. Insbesondere eine Gruppe von Menschen war sehr empört, die Pharisäer. Menschen, die versucht haben, sehr konsequent ihren Glauben zu leben, aber die manchmal auch sehr scheinheilig waren. Und genau das hat Jesus kritisiert. Das hat ihnen nicht gepasst. Und sie wollten ihn am liebsten festnehmen. Und es ist interessant, wir lesen das in diesem Kapitel häufiger. Es wird mehrfach erwähnt, dass die Pharisäer Jesus festnehmen wollten, aber dass es ihnen nicht gelungen ist. Es wird nicht genau erklärt, warum ihnen das nicht gelungen ist. Und die Annahme dahinter ist sicherlich, dass Gott das nicht zugelassen hat. Aber wie wir uns das jetzt konkret vorstellen können, wird nicht ausformuliert. Ich sehe da zwei Aspekte. Also zum einen stand Jesus in der Öffentlichkeit im Tempel. Er hat dort gepredigt und es gab zu viele Menschen, die von ihm fasziniert waren, als dass man ihn einfach so hätte festnehmen können. Die Menschen hätten sich dagegen gewehrt, weil sie gespürt haben, dass das Unrecht war. Und der zweite Aspekt, und das lesen wir auch sogar im Text, dass es manche von den Gerichtsdienern gab, die eigentlich die Anweisung hatten, ihn festzunehmen, die es aber dann trotzdem nicht gewagt haben, weil sie gespürt haben, das ist einfach nicht richtig, dieser Mensch ist unschuldig. Also soweit der Zusammenhang dieser Geschichte von Jesu Rede im Tempel. Und nun möchte ich aus dieser Rede vorlesen, Johannes 7, die Verse 32 bis 39. Als die Pharisäer diese und ähnliche Äußerungen der Leute hörten, schickten sie und die obersten Priester Männer der Tempelwache aus, um Jesus verhaften zu lassen. Doch Jesus sagte zu ihnen, ich werde nur noch kurze Zeit hier sein, dann werde ich zu dem zurückkehren, der mich gesandt hat. Ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden. Und ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich dann bin. Diese Aussage irritierte die Juden. Wo will er hingehen, sodass wir ihn nicht finden können? Fragten sie. Will er etwa das Land verlassen und zu den Juden in anderen Ländern gehen? Ja, vielleicht sogar zu den Heiden? Was meint er mit den Worten, ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden? Oder ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich dann bin? Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich muss zugeben, ich lese sehr gerne das Johannesevangelium und finde das sehr faszinierend und manchmal auch sehr komisch. Leider auf eine tragische Art und Weise, aber es ist sehr komisch, das zu beobachten, wie Jesus und die Menschenmenge die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Jesus benutzt in seinen Reden sehr einfache Worte, die jeder versteht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht, ich bin der Weinstock. Er benutzt Bilder, die jeder kennt, aber er benutzt sie in einer Art und Weise, dass die Menschen was anderes darunter verstehen. Jesus macht sehr tiefsinnige, prophetische Aussagen über seine eigene Zukunft. So auch hier. Er sagt, ich werde nur noch eine kurze Zeit hier sein. Damit meint er hier auf der Erde. Dann wird Jesus zu dem zurückkehren, der ihn gesandt hat, zu seinem himmlischen Vater. Er wird zurückkehren in den Himmel und dort können die Leute nicht hinkommen, die ihn suchen, weil wir sind ja hier auf der Erde. Das will Jesus eigentlich sagen. Er macht sehr tiefgründige prophetische Aussagen über seine eigene Zukunft. Aber die Menschen, die ihm zuhören, die nehmen ihn ganz wörtlich und die denken, er geht irgendwie ins Ausland. Er geht zu den Juden in anderen Ländern oder zu den Heiden. Und so ist es sehr komisch, wie sich die Menschen missverstehen, Jesus und seine Zuhörer. Und das zieht sich durch das ganze Johannesevangelium. Immer wieder gibt es Missverständnisse. Vorhin habe ich schon erwähnt, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Vorher kam es zu dem großen Wunder der Speisung der 5000. Ganz viele Menschen wurden mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Und die Menschen dachten nun, super, mit Jesus haben wir ausgesorgt. Er kann uns immer mit Brot versorgen. Wir müssen nie wieder zum Bäcker gehen und einkaufen, weil wir haben ja Jesus. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Die Menschen haben ihn wörtlich genommen. Aber Jesus spricht von einer tieferen Wahrheit. Und das wird eigentlich deutlicher, je länger er spricht. Kapitel 6, ab Vers 54 sagt Jesus, wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht einen Ernährungsplan haben von Ihrem Arzt oder so, der Ihnen sagt, was Sie essen sollen, aber wahrscheinlich steht da nicht drauf Jesus Christus. Aber Jesus sagt, er ist die wahre Nahrung und sein Blut der wahre Trank. Das klingt ganz schön merkwürdig, vor allem wenn man das wörtlich nimmt. Sollen wir Jesus denn aufessen? Sollen wir zu Kannibalen werden? Die Menschen können mit Jesu Botschaft nichts anfangen. Viele Menschen verlassen Jesus daraufhin, weil er so wirres Zeug redet. Sogar einige seiner Jünger kehren ihm den Rücken zu. Und sie verstehen nicht die tiefere Wahrheit, die Jesus ihnen vermitteln möchte. Jesus spricht davon, was es heißt, an ihn zu glauben. Wir glauben ja an ganz viele Sachen. Wir glauben vielleicht, dass morgen ein schöner Herbsttag sein wird. Vielleicht glauben wir, dass Bayern dieses Jahr nicht deutscher Meister wird oder viele andere Dinge, die vielleicht wahrscheinlich oder nicht so wahrscheinlich sind. Und dann könnte man das auch einreihen, dass wir an Jesus glauben, dass wir glauben, dass der mal gelebt hat, vielleicht sogar, dass wir glauben, dass er gestorben und auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist. Aber an Jesus glauben bedeutet noch sehr viel mehr als irgendetwas für wahr halten. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Jesus möchte, dass wir ihn in uns aufnehmen. An Jesus glauben bedeutet, ihm nahe zu sein. Bei Jesus finden wir wahres Leben. Jesus möchte uns wahres Leben schenken. Und das erfahren wir, je mehr wir uns auf ihn einlassen. Mit unserem Leben. Was heißt das jetzt konkret, Jesus nahe zu sein? Vielleicht haben wir Menschen in unserem Leben, denen wir nahe sind, unser Partner oder Freunde, die wir haben. Aber Jesus ist natürlich etwas komplizierter. Wir können ihm nicht einfach so körperlich nahe sein. Man kann sich nicht einfach so treffen vor Ort. Es gibt andere Wege, wie wir Jesus nahe sein können, zum Beispiel durch das Gebet und noch viele andere Dinge. Wir werden das auch in dem Online-Kurs zum Thema geistiges Leben noch näher erkunden. Es ist gar nicht so einfach, die Thematik. Aber erstmal allgemein, worum es hier geht. Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens, er will uns das wahre Leben schenken. Und er kann den Durst stillen. Gehen wir wieder zurück in Kapitel 7. Am Höhepunkt des Fests sagt Jesus, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und die Leute denken vielleicht wieder, ah super. Jesus gibt uns Wasser, ich muss nicht mehr zum Brunnen, muss nicht mehr schöpfen, sondern ich habe da einfach einen dauerhaften Zugang zum Wasser. Aber nein, Jesus geht es um mehr. Er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Jesus gibt uns das Wasser des Lebens. Da gibt es noch eine andere Geschichte im Johannesevangelium. Da trifft Jesus eine Frau am Brunnen. die in der Mittagssonne dorthin kommt, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt dir in Kapitel 4, Verse 13 bis 14, wenn die Menschen dieses Wasser aus dem Brunnen da getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Erst nimmt die Frau Jesus sehr wörtlich und denkt sich, ach super, dann brauche ich ja nicht mehr zum Brunnen zu gehen, wenn der Jesus mir immer Wasser gibt. Aber je mehr die beiden im Gespräch sind, desto mehr merkt die Frau, dass es Jesus auf was viel Tieferes angeht. Dass es Jesus um was viel Tieferes geht. Er zeigt ihr auch auf, dass es einige Dinge in ihrem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind und dass er sie in Ordnung bringen möchte. Dass er ihr ein neues Leben, eine neue Chance, eine neue Perspektive geben möchte. Die Frau versteht das und sie öffnet sich für Jesus. Sie lässt sich von Jesus beeinflussen, sie gibt ihr Leben Jesus. Und Jesus schenkt dir eben diese neue Perspektive und diese neue Chance. Ihr Leben wird von Jesus erfüllt. Das ist eine tolle Geschichte von dieser Frau, aber leider nicht die einzige Geschichte im Johannesevangelium, sondern wir lesen auch von den vielen Menschen, die Jesu Worte zwar hören, die aber nur oberflächlich zuhören. Sie verbleiben an der Oberfläche und sie erkennen nicht die tiefe Wahrheit, die Jesus vermittelt. Sie wollen nur ihr täglich Brot bekommen, sie wollen nur ihr täglich Wasser haben, aber sie entdecken nicht, dass Jesus ihnen eigentlich das wahre Leben bieten möchte. Wir haben vorhin die Schriftlesung in Psalm 1 gelesen, wo es heißt, ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der bringt gute Frucht. Deswegen der Predigttitel, nah am Wasser gebaut. Wenn wir nah an der Quelle sind, dann bringen wir guten Frucht, dann können wir wachsen und gedeihen in unserem Leben. Aber wo sind unsere Wurzeln? Was ist es, was uns bestimmt? Wo sind wir verwurzelt? Wo stillen wir unseren Lebensdurst? Ist es vielleicht, indem wir unser Bedürfnis nach Sicherheit und Wohlstand befriedigen? Ein volles Bankkonto kann sehr beruhigend wirken. Vielleicht noch eine Versicherung abschließen für den Fall der Fälle, damit man auch für alle Unannehmlichkeiten vorgesorgt hat. Das kann sehr beruhigend wirken. Was auch unseren Lebensdurst stillen kann, ist Erfolg. Wenn wir viel Anerkennung bekommen, wenn wir befördert werden, wenn wir Zuspruch bekommen, wenn alles, was wir anfassen, zu Gold wird, das ist sicherlich sehr erfüllend. Oder Spaß und tolle Erlebnisse im Leben. Wenn wir vieles auf unserer Bucketlist abhaken können, unserer Liste von Dingen, die wir im Leben unbedingt mal erfahren können. Sicherlich ganz tolle Momente. Und was das sicherlich noch übersteigt, sind Freundschaften und Beziehungen. Wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen annehmen oder sogar lieben, das ist auch sehr erfüllend. Aber all das hat auch seine Grenzen. Was, wenn der Erfolg ausbleibt? Und man kann noch so ein Erfolgsmensch sein, diese Momente kommen. Wir können es nicht selbst alles beeinflussen. Was, wenn unsere Sicherheit, unser Wohlstand auf einmal ganz schnell weg ist durch ein einschneidendes Ereignis im Leben? Wenn uns der Spaß nicht vergönnt ist oder wir Probleme in unseren Freundschaften und Beziehungen haben, wo stillen wir dann unseren Lebensdurst? All diese Dinge sind schön und wunderbar und ich freue mich, wenn Gott uns das schenkt. Aber für sich genommen können sie unseren Lebensdurst nicht stillen. Nur teilweise. Aber wenn Jesus im Mittelpunkt steht in unserem Leben, dann bekommt alles eine andere Perspektive. Wir lernen den Blick weg von uns selbst zu lenken und die Welt mit Jesu Augen zu sehen. Und dann gewinnt das, was wir im Leben erfahren, eine neue und eine tiefere Bedeutung. Jesus sagt oft in den Evangelien, wer Ohren hat, der höre. Ich bin immer über diesen Satz gestolpert und ich habe ihn einfach sehr wörtlich genommen und gedacht, das ist ja kompletter Quatsch. Wir haben doch alle Ohren, wir können doch alle hören. Warum sagt uns Jesus, wer Ohren hat, der höre? Aber wir können zuhören und trotzdem nicht richtig hinhören. Das ist die Gefahr. Die Gefahr, die die Zuhörer von Jesus hatten und die Gefahr, die wir heute auch haben. Was heißt es denn, Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen? Was bedeutet das, dass er das Zentrum ist in unserem Leben? Bedeutet das vielleicht, dass wir mehr beten, dass wir mehr in der Bibel lesen? Im Allgemeinen ist das immer eine gute Idee, denn auf die Weise können wir mit Gott kommunizieren, wir mit ihm und er mit uns. Also kann ich das empfehlen, möchte aber auch gleichzeitig dazu sagen, ich glaube, es gibt auch manche Christen, die sich sehr unter Druck setzen und die denken, ich muss jetzt unbedingt jeden Tag so und so viele Minuten beten und so viel Bibelverse lesen, sonst bin ich kein guter Christ. Und ich glaube, es geht nicht darum, in diesem Zwang zu leben, sondern in einer freien Beziehung mit Jesus unser Leben zu verbringen. Und solche Sachen wie Beten und Bibel lesen, das sind Mittel, mit denen wir das Wasser leben, schöpfen und in uns aufnehmen können. Da gibt uns Gott sozusagen etwas an die Hand, wie wir ihn näher kennenlernen können. Und wie wir dieses Wasser des Lebens, unser Leben aufnehmen, unser Lebensdurst stillen können und von ihm aus eine neue Perspektive auf das Leben bekommen. Und nicht nur das, Jesus sagt, die Ströme des lebendigen Wassers fließen durch uns hindurch in das Leben von anderen. Ich lese nochmal den Vers vor. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also dieses lebendige Wasser ist nicht abgestanden, sondern es fließt weiter. Es ist nicht dazu da, dass wir es für uns behalten, sondern dass es hinausfließt in das Leben der anderen Menschen. Und Jesus spricht hier nicht ganz bescheiden von einem Rinnsal, von einem vertrockneten Wadi. Nein, er spricht von reißenden Strömen, die durch unser Leben fließen. Ich finde das ein sehr faszinierendes Bild. Und das Bild steht für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine ungeheure Kraft, die in unser Leben kommt und Spuren hinterlässt. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann sind wir nicht mehr so wie vorher, sondern er verändert uns. Er kann Dinge bewirken, die wir nicht zu träumen wagen. Wie geht es Ihnen nun, wenn Sie diesen Vers so hören und sagen, das ist das, was Jesus sich vorstellt, wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Neulich haben wir diesen Text gelesen in einem Hauskreis, also eine kleine Gruppe von Menschen, die in der Bibel lesen und sich darüber austauschen. Und eine Person im Hauskreis war sehr verunsichert durch diesen Vers, weil sie sagte, das beschreibt mich jetzt eigentlich nicht, dass in meinem Leben diese Ströme lebendigen Wassers fließen und dass ganz viele andere Menschen das mitbekommen. Ich frage mich sogar, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Habe ich das überhaupt schon? Und ich möchte auf diese Frage jetzt von zwei unterschiedlichen Aspekten her zu sprechen kommen. Vielleicht geht es ja dem einen oder einer der anderen auch so, dass sich diese Frage stellt. Beschreibt das wirklich mein Leben, dass da Ströme lebendigen Wassers durch mich hindurch fließen? Und ich denke, auf der einen Seite ist es eine Frage, der wir uns stellen müssen. bin ich nah am Wasser gebaut, am Wasser des Lebens. Was bestimmt mich denn eigentlich? Was motiviert mich und was hilft mir, den Blick von mir selbst weg zu lenken? Ist Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben? Bringe ich meinen Alltag oder auch die großen Lebensentscheidungen vor Gott? Befehle ich sie ihm an, dass er dort in mir wirken kann? Oder hat Jesus da keinen Anteil daran? Dann werden auch diese Ströme mein Leben nicht durchfließen und ich werde diesen Lebensdurst auch nicht gestillt bekommen, noch viel weniger in der Lage sein, anderen Menschen etwas weiterzugeben. Das ist der eine Aspekt. Aber nun möchte ich auch auf den anderen Aspekt zu sprechen bekommen. Nämlich eine wichtige Beobachtung. Wie Gott durch uns wirkt, bleibt uns selbst häufig verborgen. Wie wäre das denn, wenn ich heute hier stehen würde und sagen würde, wisst ihr Leute, das ist genau mein Leben. In meinem Leben fließen einfach nur die Ströme lebendigen Wassers und wo ich hinkomme, da werden die Menschen gesegnet. Da geht es allen Leuten gut, wenn ich da hinkomme. Da würdet ihr aber denken, was ist das für ein arroganter Schnösel, der heute hier auf der Kanzel steht. Nein, Gott möchte nicht, dass wir stolz werden. Und so bleibt uns vieles verborgen, was Gott durch uns tut. Sogar das Allermeiste. Wir merken es gar nicht. Vor allen Dingen vielleicht auch, was Gott über einen längeren Zeitraum in uns bewirkt, wie er uns verändert, wie er uns prägt. Und wie wir dann aufgrund dessen auf andere Menschen wirken. Und doch kann es seltene Momente in unserem Leben geben, wo wir das dann doch spüren. Wie diese Ströme durch uns fließen. Gerade die Momente, in denen wir schwach sind. Die sind dafür besonders gut geeignet, wo wir es aus eigener Kraft nicht schaffen und Gott bitten, dass er wirkt und dann es auch sehen dürfen, wie er in unserer Schwachheit wirkt. So wie Paulus es mal formuliert hat, in unserer Schwachheit ist Gott durch seine Gnade mächtig. Und manchmal gibt es Menschen, die uns das dann auch mitteilen, die sagen, dieses ermutigende Wort von dir, das war genau das Richtige, das, was ich in dem Moment hören musste. Oder deine Ausstrahlung, die hat mich so gefreut, einfach du hast mir so Mut gegeben. Manchmal bekommt man vielleicht auch solche Rückmeldungen. Und da merkt man, da war man nicht nur selbst da, sondern Gott war auch da und hat einen benutzt. Und wir merken das natürlich mehr, je mehr wir uns für Gottes Wirken öffnen, je mehr wir auch die Dinge im Gebet vor ihn bringen, die wir erleben. Denn dann kann er uns auch einen Impuls geben und sagen, sprich doch mal mit dieser Person, mit der du lange nicht mehr gesprochen hast. Ermutige sie doch mal, such das Gespräch mit dir. Und dann am Ende merken wir, ja, das war nicht nur mein eigener Gedanke, mit dieser Person zu sprechen, sondern da hat Gott mich geführt. Und genau das war in dem Moment dran. Ich glaube, unsere geistlichen Sinne sind oft nicht geschärft und meine eigenen auch oft nicht. Was sind geistliche Sinne? Wir haben einen Tastsinn, wir haben einen Geschmackssinn, aber ich glaube, wir haben auch einen geistlichen Sinn. Es gibt auch eine geistliche Welt, die Welt, in der Gott wirkt und dafür gilt es auch offen zu sein, das zu sehen und zu merken in unserem Leben. Oft aber rasen wir durch unseren Alltag und nehmen das gar nicht wahr, was da alles passiert. Nicht nur auf uns selbst bezogen, sondern auch das, was Gott in anderen Menschen wirkt. Wie dort die Ströme fließen und wir dadurch gesegnet werden, durch Menschen, die sich öffnen für Gott und die vielleicht für uns zu einem Engel werden können. Vielleicht haben Sie mal diesen Satz gehört oder auch selbst gesprochen, du warst für mich wie ein Engel in dieser Situation. Du hast mich bewahrt oder du hast mich ermutigt. Ich glaube, solche Momente gibt es immer wieder. Und umso mehr wir uns auch für Gott öffnen und umso mehr wir unsere Augen auch dafür offen öffnen und dafür sie schulen, das zu sehen. Ja, unsere geistlichen Sinne, lasst uns nicht nur unseren Blick auf Essen und Trinken richten, sondern auch auf das lebendige Wasser. Das Wasser, was tiefer geht, das unseren Lebensdurst stillen kann. Und dieses Wasser kommt durch Jesus Christus. Willst du, dass lebendiges Wasser durch dein Leben fließt, dann lass dich auf Jesus ein. Amen.